Liebe Brüder und Schwestern, wir haben diese Texte des heutigen Sonntages aus der Heiligen Schrift gehört. Es geht, wie es scheint, vor allem um das Gebet. Angefangen bei Abraham, der dort erfährt, dass großes Unheil diesen Städten Sodom und Gomorra droht. Und dann tritt er für diese Städte ein, er betet für sie. Abraham, unser Urvater, der Vater des Judentums, der Vater der Verheißung, die sich dann in Jesus erfüllt. Er betet für diese Städte, die dem Untergang geweiht zu sein scheinen, weil sie Unrecht getan haben. Nicht das Rechte, weil sie ungerecht waren. Und so fängt er an, mit Gott zu verhandeln. Und er sagt, er sieht durchaus ein, so scheint es, dass die Ungerechtigkeit, das unrechte Tun, nicht zum Heil führt. Aber er sagt dann, vielleicht sind ja doch einige dort, die Recht getan haben. Und er fängt an zu handeln, vielleicht sind 50 da. Und Gott sagt, um der 50 willen werde ich alle retten. Ein wenig weniger, 45, 40, 30, 20. Und dann sagt er, noch einmal bitte ich dich, wenn es nur 10 sind. Und dann geht es nicht weiter. Wir können uns vorstellen, dass Abraham in einer solchen Situation sich aber noch weiter denkt. Und wenn es doch keine 10 sind, was ist dann? Und dann schauen wir mal zu uns, die wir hier sitzen, in unserem Ort Kilching, sind da 10? 10, die gerecht sind? Sind 10, die sich vielleicht selbst für gerecht halten? Bitte Hand heben, wenn sich jemand für ausreichend gerecht hält. Ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot. Ja? Wir sind nicht gerecht. Keiner von uns. Keiner von uns kann sagen, weil ich so gerecht bin, werden alle vielleicht gerettet. Aber es ist tatsächlich so gekommen, wie Abraham vielleicht gehofft hat, dass auch die 10, wenn sie nicht da sind, und sie sind nicht da, kein Hindernis sind, das Gott rettet. In der zweiten Lesung haben wir gehört von Jesus, in dessen Tod und Auferstehung wir hineingetaucht sind. Jesus ist der eine, der gerecht ist. Und er ist der, der uns rettet. Abraham hatte recht mit seiner Angst, dass wir nicht durch unsere Gerechtigkeit das Heil finden. Er hatte recht und seine Hoffnung, die er wohl gehabt hat, hat sich erfüllt, dass der eine Gerechte kommt, der Messias, der uns alle gerecht macht, weil er als Einziger wirklich Recht macht. Der Gerechte ist so gerecht, wie nur Gott sein kann, und er ist ganzer Gott. Und der uns gerecht macht als einer von uns, denn er ist ganzer Mensch geworden und uns mitnimmt in seine Gerechtigkeit, die er als Mensch hat. Und so macht er uns gerecht durch die Taufe, wo er uns zu sich holt, ganz zu sich. Wir werden also gerecht, weil dieser eine gerecht ist und weil wir sie von ihm erbitten, die Gerechtigkeit. Ein Wort, das uns vielleicht ein wenig fremd ist oder das wir anders gebrauchen, mehr im politischen, im sozialen, auch im ethischen Bereich Gerechtigkeit, aber weniger im religiösen. Und doch, wir spüren sehr wohl, dass das Rechte tun und das Unrechte tun etwas ist, was mit der ganzen Gesellschaft zu tun hat und was auch mit Gott zu tun hat. Von Abraham lernen wir, dass Gott der Gerechte ist, dass er unsere Hoffnung ist. Wir lernen aber auch von Abraham, dass auch wir als Menschen, die durchaus nicht gerecht sind, beten und bitten dürfen. Wir dürfen beten wie Abraham, dass alle gerettet werden. Sodom und Gomorra, dass sie nicht verloren gehen. Sodom und Gomorra, Sinnbild für die Lieblosigkeit, für das Missachten des anderen, für den reinen Egoismus, die reine Gier nach dem, was einem selbst erfreut. Und Abraham bittet für diese Städte, die doch eigentlich Feinde Gottes sind. Und dann im Evangelium lehrt uns Jesus zu beten. Er lehrt uns zunächst das Vaterunser, und dann hier im Lukas-Evangelium, das 11. Kapitel übrigens, es lohnt sich dort nachzulesen, geht seine Lehre, seine Katechese über das Gebet weiter. Und er lehrt uns, dass wir bitten und betteln dürfen, wie Kinder. Wer bittet, dem wird gegeben. Und dann als Spitze, nur bei Lukas ist es so aufgeführt, von all dem, worin wir bitten dürfen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Das heißt, unser Gebet hat als letzte Vollendung, als innigstes, worum wir bitten können, nicht nur das tägliche Brot und nicht nur, wenn wir sagen sollen, nur dass Friede herrscht, sondern dass uns der Geist gegeben ist, der Heilige Geist, der Geist Gottes. Dass wir mit dem Geist Gottes in dieser Welt leben, nicht mehr geistlos, wie wir so schön formulieren, sondern geisterfüllt, geistreich. Und zwar nicht geistreich nur in einem intellektuellen Sinne, da ist einer besonders spitzig, besonders raffiniert in seinen Gedanken, sondern von Herzen her, vom Geist erfüllt. Dass wir geistgeführte, geisterfüllte Menschen sind. Liebe Brüder und Schwestern, Pfingsten ist die Vollendung all dessen, was Jesus uns schenken will. Er will uns tauchen, taufen im Heiligen Geist, dass wir mit seinem Geist leben und das Gute tun. Und so werden wir durch den Geist tatsächlich Menschen, die das Rechte tun, weil der Geist Gottes selbst uns leitet. Wir werden nie dorthin kommen, dass wir in den Spiegel schauen und morgens beim Aufwachen erstaunt sagen, oh, da ist ja ein Heiliger. So weit wird es nicht kommen. Aber wir werden vielleicht doch merken, ja, der Geist Gottes, er führt mich, er ermahnt mich hier und dort, er lenkt mich. Er lenkt mich auch hin, dass ich mich bekehre, immer neu, auf ihn schaue, auf ihn hoffe. Letztlich bekehre hin zum Glauben, dass Gott mir barmherzig ist. Und in diesen Tagen erleben wir vieles, was uns erschreckt. Vieles, was uns erschreckt, weil es so unbarmherzig ist. Weil Menschen dort Unrecht tun, schweres Unrecht. Die vorletzte Nacht haben viele von uns vielleicht weniger geschlafen, weil wir in Sorge waren, was dort in München passiert ist. Dieser Amoklauf, dieser Terror, der dort verbreitet worden ist. Und dann denken wir uns vielleicht, was sind das für Menschen? Wie kann so etwas geschehen? Und wir sondern uns ab von diesen, nur allzu leicht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als dann die Nachricht kam, kurz vor zwei, glaube ich, in der Früh, dass es sicher ist, dass der das getan hat, sich selbst auch umgebracht hat. War es dann nicht als erstes Erleichterung? Und wohl auch zu Recht Erleichterung, weil die Gefahr vorüber war. Aber vielleicht in dieser Erleichterung auch etwas wie, dem geschieht es recht. Jetzt ist er weg, der Unrecht tut. Und ähnlich wird es uns gegangen sein, vielleicht bei den Anschlägen in Nizza oder sonst überall, wo Anschläge sind. Vielleicht, und das berührt uns nur kaum, so scheint mir, im Nahen Osten wird dort Anschläge passieren. Das ist ja scheinbar weit weg. Aber denken wir nicht so, der Unrecht tut, der hat auch nicht mehr verdient, dass Gott ihm gut ist. Abraham hat anders gedacht. Er hat vor Sodom und Gomorra innigst gebetet und gefleht. Und Jesus auch. Jesus hat für seine Feinde gebetet am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir lernen mit Jesus, auch heute im Vaterunser, zu beten für alle Menschen. Und freilich innig zu beten auch für die Opfer, für die, die dort umgekommen sind. Für Menschen, die sonst Opfer sind. Und für uns selbst. Und das ist richtig. Innig sollen wir beten für all diese Menschen. Und der Geist gibt es in unser Herz hinein, dass wir das tun. Und wir dürfen voll Vertrauen beten, dass Gott auf der Seite dieser Opfer ist. Jesus selbst, er ist das Opfer aller Opfer am Kreuz. Solidarisch mit jedem, der Opfer ist. In welcher Hinsicht auch immer. Jesus ist bei uns, bei den Opfern. Und so beten wir nicht umsonst oder nicht ins Leere hinein. Nicht, als wenn wir Gott überreden müssten, doch bei den Opfern zu sein. Er ist schon dort. Und wir helfen ihm, dort zu sein, als sein Leib, als die Kirche. Aber dann gilt es, und das ist, ich möchte fast sagen, die Nagelprobe des Christseins, selbst für die zu beten, die Feinde der Menschen sind, die Unrecht tun. Vor wenigen Tagen, ein paar Tage mehr als die Ereignisse in München, war der Putschversuch in der Türkei. Der Putschversuch, der dann umgeschlagen hat in einen Terror von Staatsseiten her, so wage ich es selbst von der Kanzel her zu formulieren. In einen Terror, in dem viele Menschen eingestimmt haben. Wir haben Bilder gesehen, wo Menschen auf der Brücke über den Bosporus voller Hass die Soldaten, die bei dem Putschversuch beteiligt waren, getreten haben, ja wohl auch zu Tode einige gebracht haben. In der Meinung, sie tun das Rechte, sie seien gerecht. Haben sie den, von dem sie meinten, er sei ungerecht, umgebracht. Und von Regierungsseite hört man dort sogar, dass ein Friedhof eigens geschaffen werden soll, für die, die Verräter genannt werden. Warum? Weil sie abgesondert werden sollen. Weil man ihnen den Frieden nicht gönnt. Ja, sogar mit der Formulierung, damit dort alle anderen kommen können und sie ewiglich immer neu verfluchen, damit sie keinen Frieden finden. Was sind das für Gedanken? Uns fern, wie mir scheint, aber vielleicht fern als erstes, weil uns der Himmel so fern ist. Und das ist nicht gut. Wir sind selbst auch oft geneigt, dem, der Unrecht tut, den Himmel nicht mehr zu gönnen. Und wenn wir weniger an den Himmel denken, dann wollen wir ihm das Leben auf der Welt nicht mehr gönnen, nur noch Unfrieden. Und da beginnt das Leben mit Christus, der uns bittet, sogar die Feinde zu lieben, ja ihnen sogar den Himmel zu gönnen, weil er selbst bis in den Tod gegangen ist, damit ein jeder dorthin findet, in den Frieden Gottes, im Himmel und auf Erden. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir mit Jesus beten, dann beten wir eigentlich wie Abraham, dass alle in diesen Frieden hineinfinden. Und wir beten im Vertrauen, dass Jesus der ist, der das kann, weil er der einzig Gerechte ist, nicht wir. So zu beten ist die Form, die wirklich zum Frieden führt, die Nagelprobe, ob wir auch für die anderen, die Opfer, in rechter, in liebender Weise beten, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes. Und doch ist dieses Gebet, wie mir scheint, etwas, das über unseren menschlichen Instinkt hinausgeht. Der Instinkt wäre doch Rache, Vergeltung. Aber wir sind nicht Menschen, die nur nach unserem Instinkt leben, sondern eben Menschen, die vom Geist Gottes geleitet leben. Wir sind Christen, hineingetaucht in das Leben Jesu. Nach seiner Ordnung leben, beten, hoffen wir. Und so bittet uns Jesus als Kirche, als Christen tatsächlich, mit ihm zu beten, selbst für die, die Feinde der Menschen sind, die unsere eigenen Feinde vielleicht sind, die Feinde sind, weil sie andere Menschen umbringen. Liebe Brüder und Schwestern, alle wollen wir einschließen in unser Gebet an diesem Sonntag und immer da, die Opfer sind und selbst die, die Täter sind, damit alle hineinfinden in den Frieden Gottes. Amen.